Ja, schönen guten Morgen miteinander. So gut mit euch zusammen den einzig wahren König anzubeten. Zweite Timotheus 3, Vers 18. Durchs Anschauen von der Herrlichkeit Gottes werden wir selber verändert. Und das ist so etwas Passives. Du darfst einfach Gott anschauen und du wirst automatisch verändert. Und das ist die Freiheit, die in Christus ist. Nicht durch unsere Leistung, sondern aufgrund von dem, was Gott gemacht hat. Ich freue mich, mit unserer Serie Jesus-like weiterzufahren. Ganz kurz, um was geht es? Jesus hat das unvergleichliche Leben gelebt auf dieser Welt und hat nachher gesagt, geht hin und tut desgleichen. Was bedeutet jetzt das im 21. Jahrhundert? Wir möchten in 5 Predigten
so ist es schon besser.
Ich habe mich so an die Maske gewöhnt. Wir möchten in 5 Predigen 5 Wesenszüge von der DNA von einem Jünger anschauen. Wie es der Johnny schon gesagt hat, letztes Mal haben wir angeschaut, wir sind berufen. Und berufen bedeutet nicht, wie wir das langläufig deuten, das, was wir tun. Also deine Berufung ist nicht deine Aufgabe, dein Job, dein Amt oder dein Dienst. Sondern unsere Berufung ist allein bei Jesus Christus zu sein. Markus 3, Vers 14. Und Jesus setzte 12 Apostel ein, dass sie bei ihm sein sollten. Berufung bedeutet, in der Gegenwart Gottes sein. Was ist jetzt genau unsere Tätigkeit? Tätigkeit, die wir häufig mit Berufung verwechseln, ist unsere Sendung. Und unsere Sendung bedeutet unser Tun. Das Wunderschöne ist, sobald wir in Gottes Gegenwart sind, sind wir hundertprozentig in unserer Berufung. Du bist jetzt hundertprozentig in deiner Berufung. Du musst nicht daher kommen, damit du wieder Kraft bekommst für deine Berufung, sondern du bist jetzt in deiner Berufung. Und Berufung, die hört nie auf. Das heisst, die ist völlig unveränderlich. Wohingegen unsere Sendungen ändern, sind temporär. Heute möchten wir ein bisschen in die Sendung eintauchen, anhand von einem ganz spannenden Text. Und zwar steht er in Johannes 20. Und zwar ab Vers 19 folgende. Dort heisst es: Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Ich möchte gerne 3 Punkte mit euch anschauen. Erster Punkt, die Sendung vom Sohn. Zweiter Punkt, die Sendung der Jünger. Und der dritte Punkt, Leben in der Sendung. Ich bete zum Anfang. Himmlischer Vater, danke, dass wir in deiner Gegenwart völlig genug sind. In deiner Gegenwart, Herr, ist keine Leistung, sondern Freude an der Leistung, die du bereits für uns vollbracht hast. Ich danke, Jesus, dass du uns Druck, Stress, Beschwerlichkeiten, Bedrängnis aus dem Leben nimmst. weil bei dir ein Ruhe ist, ein Frieden. Amen. Ja, die Jünger sind 3 Jahre lang Jesus nachgefolgt und sie haben wirklich alles, was sie haben, auf Jesus ausgerichtet. Und dann kommt der Moment, wo sie lange darauf geplant haben. Jesus zieht endlich wie ein König in der Hauptstadt ein. Und die Leute rufen, Hosianna, der kommt in dem Namen des Herrn. Das war ein Messias-Ruf. Jetzt ist der König endlich da. Doch in dem Moment, wo Jesus in Jerusalem einzieht, geht alles irgendwo völlig schief. Anstatt dass Jesus ins Regierungsviertel reitet auf seinem Esel, wo er endlich aufräumt, Trümmer absetzt und sich selber als neuer König ausrufen lässt, zieht er irgendwie in den Tempel. Und dort im Tempel fährt er auch noch an, die Händler rauswerfen, und das ist ein riesengroßes Durcheinander. Und dann ist die Luft draussen. Jesus geht dann aus der Stadt und 4 Tage später wird Jesus nicht als König erhöht, sondern er wird als Schwerverbrecher erniedrigt und stirbt. Jesus gilt in den Augen des ganzen Volkes als ein Lügner und ein falscher Messias. Und die ihm nachgefolgt sind, die Jünger, gelten als Versager, die auf den Hochstapler reingefallen sind. Alle Hoffnung, die die Jünger auf den Jesus gesetzt haben, ist in dem Moment einfach zerplatzt. Was machen die Jünger? Sie sind so dermassen verstört, dass sie sich zusammen verkrüchen. Sie beschliessen noch die Tür ab, weil sie Angst haben, dass die Juden kommen und das Gleiche mit ihnen machen. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Vers 19. Am Abend aber diesen ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Plötzlich ist jemand mehr im Raum inne, ohne dass sich eine Tür bewegt hätte. Und der jemand ist niemand anders als der auferstandene Jesus Christus höchstpersönlich. Und er sagt, Shalom miteinander, wie das die übliche Begrüßungsform war damals. Und nachher heisst es, und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Der Gekreuzigte steht als Auferstandene mitten unter ihnen. Liebhaftig, und es bricht Freude aus. In dem Moment wäre so die Gelegenheit, alle Fragen zu stellen, die wahrscheinlich den Jüngern gekommen wären. Jesus, was ist da passiert? Wie bist du wieder? Aber Jesus geht ziemlich schnell zum Punkt. Er kommt zum Wesentlichen. Er kommt zu dem, was jetzt ihm darum geht, in dem heiligen Moment. Er sagt im Vers 21, da sprach er zu ihnen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus kommt da direkt zum Punkt und er sagt, schaut, ich bin vom Vater gesandt worden. Meine Sendung ist aber jetzt dann abgelaufen. Aber jetzt ihr. Das ist jetzt eure Aufgabe. Meine Frage ist, was ist jetzt genau eine Sendung? Und darum, erster Punkt, die Sendung vom Sohn selber. Gott hat die Welt und die Menschen gemacht für eine Beziehung mit ihm. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Bei Gott sein ist unsere Berufung, ist das Ziel. Die Menschen haben sich aber von Gott abgewendet. Es ist zum Sündenfall gekommen, warum die Beziehung zerbrochen ist. Und Gott setzt jetzt alles daran, um eine Beziehung mit uns, mit dir zu sein. Um das zu erreichen, sendet jetzt Gott seinen eigenen Sohn auf die Welt. Gottes Sohn Jesus Christus ist seit aller Ewigkeit in der Gegenwart vom Vater. Und er geniesst seit aller Ewigkeit Gottes Herrlichkeit. Doch wegen uns Menschen wird Jesus jetzt auf die Welt gesendet. Jesus' Sendung ist es, 33 Jahre lang auf der Erde zu sein, um die Menschen zu retten. Und dann ist seine Sendung vorbei und Jesus ist wieder in seiner Berufung drin. Also 33 Jahre Sendung. Das ist die Sendung von Jesus. Zweiter Punkt, die Sendung der Jünger. Jesus nimmt jetzt das Beispiel von ihm selber und sagt zu den Jüngern, so wie ich vom Vater gesendet worden bin, so sind ihr jetzt in die Welt hineingesendet. Wenn wir jetzt das Beispiel haben von Jesus, denkt man sich wahrscheinlich, das ist ein bisschen komisch. Also ich meine, wir sind ja nicht, wisst ihr, was ich meine? Wir sind ja nicht vom Himmel runtergekommen. Oder was bedeutet das? Ich meine, wie der Vater mich gesendet hat, so sind ihr gesendet. Das stimmt irgendetwas nicht, oder? In der Logik. Der nächste Vers tut uns genau diese Frage beantworten. Und zwar heisst es im Vers 22, und als Jesus das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Ganz eine komische Angelegenheit da. Jesus bläst sie an. Was bedeutet das? Ist das schon ein Vorpfingsten, das da passiert? Einfach so im kleinen Kreis? Oder sie haben sich ja nachher gleich noch nicht in der Kraft vom Geist losgezogen, sondern erst abpfingsten. Was ist das da genau? Ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir uns die Frage stellen, wo werden sonst noch in der Bibel Menschen abblasen? Bei der Schöpfung. In dem, dass Jesus sie abblasst und sagt, nehmt hin, Heiliger Geist, deutet Jesus auf die Schöpfung. Und Jesus sagt damit, das, was ich am Kreuz gemacht habe, bedeutet nicht nur eure Rettung, sondern es bedeutet, dass ihr zu einer neuen Schöpfung werdet. Kurz gesagt, durch das, was ich am Kreuz gemacht habe, sind ihr nicht nur nicht mehr Kinder dieser Welt, sondern ihr seid Kinder vom allerhöchsten Gott. Die Bibel tut die neue Schöpfung mit einem interessanten Wort beschreiben, und zwar wiedergeboren. Wenn wir das annehmen, was Jesus vor unserem Kreuz gemacht hat, werden wir in dem Moment, wenn der Heilige Geist kommt, in den Himmel hineingeboren. Unsere eigentliche Identität ist nicht mehr auf dieser Welt, sondern unsere eigentliche Identität ist jetzt im Himmel. Es spielt überhaupt keine Rolle, aus welcher Familie du kommst. Völlig egal. Es spielt keine Rolle, was du für eine Nationalität hast. Es spielt keine Rolle, was du für eine Hautfarbe hast. Es spielt keine Rolle, was du für eine soziale Schicht hast. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld du hast. Es spielt keine Rolle, was du für eine IQ hast. Alles, was zählt, ist, darfst du den allmächtigen Gott Vater nennen oder nicht? Das ist alles, was zählt. Wir werden durch Jesus Christus in den Himmel hineingeboren. Und das ist so dermassen revolutionär, wenn wir uns überlegen, was das heisst. Die Bibel legt an so vielen Stellen Wert auf die neue Identität. Und ich lese euch nur ein paar Begriffe, lesen, wie sie das beschreibt. 2. Korinther 5. Ihr seid eine neue Kreatur. Römer 8. Söhne, Töchter Gottes. Epheser 2. Gottes Hausgenossen. Philipper 3. Bürger des Himmels. Römer 8. Miterben Christi. Jesus tut mit dem Anhauchen verdeutlichen, hey Leute, jetzt sind ihr eine Neuschöpfung. Alles, was zählt, ist das Reich von Gott. Ja, leider, sage ich jetzt einmal, ist unser Körper immer noch auf dieser Welt. Und das ist jetzt genau die Sendung. Unsere Identität ist im Himmel, aber unser Körper ist jetzt immer noch da. Das heisst, wir sind von der himmlischen Identität her jetzt genau gleich wie Jesus Christus in die Welt gesendet. Und das betrifft jeden einzelnen Christ. Du bist so lange gesendet, wie du Herzschlag hast. Und dann bist du in deiner Berufung. Du bist jetzt in der Berufung, jetzt in der Gegenwart Gottes, aber dann bist du in der Berufung, aber deine Sendung ist dann vorbei. Das heisst, deine Sendung ist temporär. Die bezieht sich aber so lange auf dieser Erde, wie du Pulsschlag in deiner Ader hast. Jeder von uns ist ein Gesendeter. Was bedeutet jetzt das genau, als Gesendeten auf dieser Erde leben? Und jetzt sind wir schon beim dritten Punkt. Und ich möchte im dritten Punkt, nachdem wir gesehen haben, die Sendung von Gottes, jetzt die Sendung von uns, was bedeutet jetzt das genau, als Gesendete auf dieser Erde leben? Gesendet auf dieser Erde bedeutet, was da steht. Es bedeutet, ganz simpel, dass wir jetzt auf dieser Erde das Gleiche tun, wo Jesus Christus da hat. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Genau wie der Sohn, so die Jünger. Was hat Jesus Christus auf dieser Erde gemacht? Er hat verkündigt, geheilt, Menschen von dämonischen Bindungen befreit. Er hat radikal geliebt, radikal dient, radikal geholfen und Menschen mit dem himmlischen Vater verbunden. Mit anderen Worten, du bist jetzt berufen, um genau das Gleiche zu tun. Du bist berufen, um zu verkündigen in deinem Umfeld. Du bist berufen, um für Menschen zu beten, Hände aufzulegen, die krank sind. Wir sind berufen, radikal zu lieben, zu dienen, Menschen zu Jesus führen, dämonische Bindungen von Menschen zu brechen. Wir haben die Autorität. Wir sind gesendet und Menschen mit dem himmlischen Vater verbinden. Das bedeutet es, in dieser Sendung zu leben. Und jetzt komme ich zu einem ernüchternden Fazit. Ich frage mich, wo sind Christen in unserem Land, die das machen? Ich habe mal bei der Evangelistik im Studium eine Statistik Auskennungen bekommen, wo es geheissen hat, 10% der Schweizer Christen erzählen aktiv von Jesus Christus. 10%. Und in dem Moment stellt sich die Frage, wo sind wir? Wo sind wir als Gesendete? Wir haben etwas gemacht. Und zwar, wir haben so ein klerikales System. Das heisst, wir tun die Sachen an die professionellen Christen auslagern. Ah, schön. Ich tue es bewusst ein bisschen karikieren. Wir haben jetzt einen angestellt und jetzt kann er verkündigen. Und du kannst einfach mit ganz viel Mut jemanden dorthin mitnehmen. Das ist zum ersten Mal super. Aber du bist ebenfalls berufen, in deinem Umfeld von Jesus zu erzählen. Oder da gibt es Leute, ich kann jemanden mitnehmen, die Person betet dann schon. Oder ich schicke ihn einfach dorthin, komm, ich kann dir da eine Adresse, das kannst du stetig machen. Es sind professionelle Mitarbeiter. Aber das Reich Gottes kennt keine professionellen Mitarbeiter. Das Reich Gottes kennt nur Gesendete. Das heisst, wir alle sind berufen, das Gleiche zu tun, wie Jesus tut. Und es ist die ganze Quintessenz von der Bergpredigt. Nachdem Jesus predigt, sagt er, und jetzt Leute, wenn ihr nicht nur Hörer sind vom Wort und nicht Täter, sind ihr wie Leute, die euch ein Lebenshaus auf Sand bauen. Wenn ihr aber Täter sind, das heisst, das Tun von der Sache selber, das Tun, was ich da habe, dann werdet ihr euch ein Lebenshaus auf einen Fels bauen, auf mich selber bauen und das wird Stand haben. Und ich möchte euch da ganz bewusst ein bisschen herausfordern, ich möchte mich selber herausfordern. Lebt mehr in dieser Sendung, wo wir berufen sind. Stellt euch mal vor, da ist ein Christ, aber er lebt nicht in der Sendung. Er geht jeden Sonntag in die Kirche und hört, was er eigentlich tun müsste, um das nachher nicht zu tun, um dann nächsten Sonntag wieder zu kommen, wieder zu hören, was er tun müsste. Das ist doch irgendwie mit der Zeit auch ein bisschen deprimierend, oder? Und darum möchte ich euch sagen, Leute, als Gesendete hat uns Gott mit dem Heiligen Geist angehaucht. Der Heilige Geist ist nachher ausgegossen worden. Der dreieinige Gott lebt durch den Heiligen Geist in uns. Wir müssen es gar nicht allein machen, sondern er macht es durch uns. Ich sehe so viele Christen, die sehnen sich danach, den Heiligen Geist zu erleben. Der Heilige Geist ist da. Da bewegen sich Sachen. Das ist auch manchmal vielleicht ein bisschen spektakulär. Das ist übernatürlich. Boah, ich sehne mich danach. Aber ich muss dich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Den Heiligen Geist wirst du nicht erleben, wenn du Serien schaust. In seiner Kraft wirst du den Heiligen Geist nicht erleben beim Serien schauen, nicht beim Shoppen. Du wirst ihn nicht erleben beim Wellnessen in seiner Kraft. Sondern Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben für die Sendung. Ihr seid gesendet, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch und bleibe sie an. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft vom Heiligen Geist bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Heiliger Geist für Sendung, Heiliger Geist für Zeugen sein. Also wenn wir wirklich das Ausmaß vom Heiligen Geist erleben wollen, dann wollen wir in die Sendung hineingehen. Und wenn du in der Sendung anfängst zu leben, das heisst, anfängst zu machen, was Jesus tut, dann wirst du auch Kraft vom Heiligen Geist erleben. Und ich habe mich darum so gefreut, dass jemand von unseren Jungen, Joela, sagt, hey, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr voll in das rein. Ich mache Jüngerschaftsschule und ich werde irgendwo einen Einsatz machen. Und Joela, ich kann dir so viel versprechen. Du wirst den Heiligen Geist auf eine ganz besondere Art und Weise erleben. Weil der Heilige Geist genau für das gekommen ist. Um uns in der Sendung zu befähigen, zu beschenken und zu bekräftigen. Ich sage nicht, dass wir den Heiligen Geist sonst nicht erleben können, das sage ich nicht. Aber ich sage, das Ausmaß vom Heiligen Geist ist für die Sendung gesendet. Also der erste Unteraspekt, die Sendung bedeutet das Tun von der Sache selber. Jetzt aber bedeutet die Sendung im zweiten Aspekt in enger Verbindung mit dem Vater sein. Stell dir mal vor, du bist jetzt voll kraftvoll unterwegs auf dieser Welt mit dem Heiligen Geist. Und dann gehst du los. Und was siehst du? Wenn du mit den Augen von Jesus anfängst, die Welt anschauen, siehst du Not, Not, Not. Und dann fährst du mal richtig an. Und die Not ist immer noch da. Und dann fährst du weiter an und die Not ist immer noch da. Und irgendwann ist die Gefahr, wirst du im Aktivismus enden. Und du wirst einfach nonstop gehen und gehen und früher oder später ausbrennen. Bei den anderen löst das Gegenteil aus. Meine Güte, die Not ist so gross, was kann ich schon machen? Was kann ich schon machen? Komm, das hat doch eh keinen Wert. Ich komme ja sowieso in den Himmel eigentlich. Von dem her kann ich auch jetzt mich einfach der medialen Zerstreuung hingeben. Spielt ja gar nicht so eine Rolle. Also wir haben Aktivismus und wir haben Passivismus. Aber Jesus geht den dritten Weg. Johannes 5, Vers 19. Jesus tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und das ist der entscheidende Schlüssel. Wir sind jetzt gesendet, die tun, was Jesus tut. Aber wir tun nur das, was wir den Vater tun sehen. Vielleicht ist jetzt das ein bisschen kompliziert. Wie kann das passieren? Nur eines. Das ganz Entscheidende, und darum habe ich die Predigt ganz nahe aneinander gekoppelt, ist die Berufung. Wenn wir in der Berufung leben und bei Jesus sind, werden wir in dem Sendungsimpuls von oben bekommen. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, habe ich immer wieder mal so kleine Impulse. Ich muss ganz offen sagen, es ist nicht so ganz klar, jetzt ist das, sondern es sind kleine Impulse, der Heilige Geist lebt in mir. Und dann fange ich an, diesen Impulsen nachzugeben. Ich mache es mal, ich merke, oh, das ist etwas. Okay, das ist vielleicht nichts. Und so fange ich an, mit dem Heiligen Geist zusammenzuwirken. Das, was dran ist. Und das kann wirklich teilweise bedeuten, dass wir auf eine Not nicht eingehen. Wenn wir mal überlegen, was Jesus Christus in seinem Leben gemacht hat, 30 Jahre, war er einfach in Nazareth. Jesus ist allbot Sachen begegnet, wo er reingehen konnte. Er hat erst mit 30 Jahren angefangen, öffentlich zu wirken. Das ist völlig verrückt eigentlich. Oder stellen wir uns den Mose vor. Der war 40 Jahre lang Schafhüter. 40 Jahre lang. Und dann Berufung. Gott kommt in einem Dornbusch zu ihm. Eine Begegnung mit Gott. Er ist bei Gott. Und aus der Berufung wird er nachher gesendet. Und ich möchte euch darum ermutigen, auch ganz entspannt zu sein. Der Heilige Geist ist nicht jemand, der uns stresst. Es gibt Menschen, die sind permanent unter Strom, jetzt dieses und das. aus der Verbindung raus mit Gott gibt uns den Vater Impulse, die wir nachgeben können. Und ich möchte euch ganz fest ermutigen, diesen Impulsen nachzugehen. Und so fallen wir nicht in Aktivismus und wir fallen dann in den Passivismus. Sondern wir tun das, was wir den Vater tun sehen. Wir tun es im Heiligen Geist. Und das ist eine grosse Challenge, ganz offen. Weil die einen sind so Machertypen und die anderen sind so eher ein bisschen passiv. Für beide ist es eine Challenge. Aber lasst euch auf das ein. Und ihr werdet merken, der Heilige Geist wird euch brauchen. In der Gegenwart Gottes, Herr, da bin ich. Send mich. Impuls? Okay. Das gemacht. Gegenwart Gottes. Puls. Tack. Das ist so etwas Feines, etwas, was im Mensch gut tut. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Und manchmal ist es schwierig zu warten. Versteht ihr? Es gibt manchmal so, oh, jetzt warte ich einfach und wenn nichts kommt, dann mache ich nichts. Ich möchte ermutigen, mach, sobald der feine Impuls da ist, mal einen Schritt. Die Apostel, die waren versammelt, ein Impuls durch den Heiligen Geist, sind sie mal dorthin. Manchmal sind sie auch nicht ganz so richtig in Ordnung. Das heisst, der Heilige Geist hat jetzt gewährt, dass sie dort hoch sind, also sind sie dort hingekommen. Und dann hat der Paulus den Traum gehabt, okay, ich gehe jetzt dorthin. Und dann sind sie da gewesen am Schluss. Versteht ihr? Das ist nicht einfach so immer alles klar. Aber wenn wir uns auf das einlösen, werden wir an den Ort herkommen, wo wir wirklich gesendet sind. Wenn wir an einem Ort einfach dienen, wo wir nicht gesendet sind, werden wir früher oder später ausbrennen, oder? Oder wir werden irgendwo nicht in unserem Potenzial leben. Und darum, lasst euch wirklich die Sendung zeigen von Gott. Und die Sendung ändert, die ändert, oder? Der letzte Impuls, Freude. Also der erste war, Sendung bedeutet das Gleiche tun wie Jesus. Zweite, wir tun nur das, was wir den Vater tun sehen. Und das Letzte ist Freude. Ich weiss nicht, ob ihr manchmal auch so schmunzeln, wenn ihr die Evangelien leset wie ich. Die Jünger sind doch schon manchmal so ein bisschen ein lustiges Tröppchen. Also ich sage es mal so, die sind immer wieder mal so ein bisschen griesgrämig, manchmal sind sie ein bisschen gemisslaunet, dann haben sie irgendwo wieder etwas, was sie stresst. Es ist jetzt nicht so die freudvolle Gruppe, wo du denkst, juhui, oder? Sie streiten sich, wer der Erste ist. Sie stören sich, wo Kinder kommen zu Jesus. Was wollen die Kinder da? Weg mit denen, oder? Sie stören sich, wenn manchmal Kranke rufen, dann kann der Typ nicht laut sein, das nervt. Sie stören sich, wo die Frau Jesus salbt und das teure, kostbare Öl ausgießt. Jesus, was soll das? Also bitte, es geht doch gar nicht. Sie sind immer wieder mal überfordert, wenn Jesus etwas verlangt. Sie sind auch manchmal total verwirrt, wenn Jesus etwas sagt. Es gibt aber einen Moment, wo die totale Freude ausbricht bei ihnen. Weiss jemand, wo die Freude ausbricht? Mhm. Es heisst in unserem Text, sie sind froh geworden. Aber ich meine so richtig Freude. Mhm, klar, der Heilige Geist ist Freude, aber ich meine jetzt mehr so in dieser Zeit, wo Jesus noch gelebt hat. Es gibt einen Moment, Lukas 10, die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Das ist so der Moment, wo sie extrem Freude hatten, nachdem sie zurückgekommen sind von ihrer Sendung. Und was ich euch damit sagen will, gesendet sein und in dieser Sendung leben, gibt extrem viel Freude. Es gibt so viel Freude, vom lebendigen Gott gebraucht zu werden. Wenn ich auf meine vergangenen 4 Wochen zurückschaue, war nicht mein grösster Freudemoment, wo ich das Ende dieses Films geschaut habe. Okay, ich habe es toll gefunden. Der grosse Freudemoment war nicht in dem, wo ich mein Lieblingsbier getrunken habe, obwohl ich es gerne hatte. Meine grössten Freudenmomente im letzten Monat waren, als ich beispielsweise vor 2 Wochen auf der Straße war und mit Annelies zusammen einer jungen Frau das Evangelium erzählen konnte und wir für sie beten konnten. Hey, ich bin heimgekommen, so wuhu! Mein Freudenmoment war, als ich vor ein paar Tagen mit jemandem telefonieren konnte, eben ausserhalb der Gemeinde, ich erzähle nichts von der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Und die Person hat mir gesagt, Silas, die letzte Zeit durch die Telefonate habe ich immer mehr in die Freiheit von Jesus Christus durchdringen. Ich habe nachher den Hörer abgehängt. So. Ja, so schön, oder? Das ist so. Oh. Oder wo ich konnte meinem Nachbarn eine Bibel geben. Ich habe mich so gefreut. Sendung ist Freude. Es ist so schön, von Gott gebraucht zu werden, von Gott gesendet zu sein und zu merken, wie er etwas durch einen tut. Und ich bin jetzt wirklich eine Person, die alle Vergnügen von dieser Welt ausgekostet hat. Es ist nicht so, dass ich in den Kirchenmauern aufgewachsen bin und nicht rausgekommen bin. Aber im Vergleich zu dem, was die Welt zu bieten hat, übertrifft Sendung alles. Es ist wundervoll. Weil es genau das ist, wofür wir gesendet sind. Und das möchte ich euch mitgeben. Sendung ist Freude. Freude im Heiligen Geist. Römer 14, das Reich von Gott. Und dann heisst es, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen. Jesus, ich danke, dass wir nicht gedrängt werden, sondern dass wir das tun dürfen, was der Vater möchte mit uns tun. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir alle als Gesendete leben. Ich bitte jetzt, Jesus, um deinen Heiligen Geist, dass du uns innen ein Feuer anzündest für dein Königreich. Komm du, Jesus, mit deiner Kraft und weh du den Raum durch, dass wir zu freudigen, gesendeten Jesus-Nachfolger werden und sind. Amen.